Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, Lob und Cappuccino. Es ist wahrscheinlich die letzte oder vorletzte Folge in diesem Jahr. Ich sitze hier mit Joel zusammen, aber nicht alleine. Und zwar haben wir noch einen Gast. Erstmal möchte ich Hallo Joel sagen.
Hallo alle zusammen.
Genau, und bevor ich jetzt hier unseren Gast direkt nochmal anspreche, möchte ich ihn mal ganz kurz vorstellen. Und zwar haben wir heute hier den Giuseppe Poso mit dem Spitznamen Pino. Der wird uns auch gleich erklären, warum das Pino ist. Er ist zwar kein Tennisprofi, verhält sich aber so. Er ist wahrscheinlich einer der extremsten Tennisspieler, Amateur-Tennisspieler, den der Deutsche Tennisbund dieses Jahr gesehen hat, mit nämlich über 200 LK-Matches in diesem Jahr, weit über 200 LK-Matches, der sein Leben mit Anfang, Mitte 50, jetzt habe ich sein Alter geleakt, zwischen Job, Ehrenamt, Beziehung, Reisen, diversen vielleicht Verletzungen und LK-Matches organisiert. Und ja, du hast dieses Jahr einen Rekord aufgestellt, den vielleicht für viele für unmöglich hielten. Aber das wollen wir in dieser Folge so ein bisschen besprechen. Herzlich willkommen, Pino. Wie geht's dir?
Ja, hallo. Ja, freut mich, dass ich hier bei euch bin. Sonst höre ich das ja immer nur mit eurem Hallo Nico und Hallo Joel. Jetzt live dabei. Schöne Geschichte.
Ja, super. Erstmal, das habe ich mich auch mal gefragt, wie kommt der Spitzname Pino?
Ach, das ist tatsächlich eine sehr einfache Geschichte und danach könnt ihr auch ein bisschen klugscheißern.
Okay.
Und zwar, Giuseppe heißt, ist ja italienisch und heißt auf Deutsch Josef. So, im Deutschen gibt es das ja bei Josef auch die Abkürzung. Das ist der Jupp oder der Sepp. Mhm. Und das ist in Italien genau das Gleiche. Das okay. ist die offizielle Abkürzung von Giuseppe. Und wenn ihr irgendwann dann mal eine Pizzeria Pino seht, der Typ heißt zu 99% auch Giuseppe.
Okay, ja, gut zu wissen.
Ja.
Wir bleiben jetzt einfach mal bei Pino heute.
Aber jetzt hast du ja nochmal deinen Spitznamen erweitert, mich mit LK-König oder LK-King Pino. Richtig?
Ja.
Oder hat ihm jemand den Spitznamen gegeben?
Nee, ich hatte ja auch irgendwann angefangen, so ein bisschen Notizen zu machen und ein Buch ein bisschen vorzubereiten. Und dann hatte ich auch überlegt, ja, wie nennst du das Ganze? Und irgendwann kam Michaela um die Ecke und hat gesagt, na du LK-König. Mhm. Ja, und da war es geboren.
Okay,
ja.
Um ein bisschen Kontext zu geben für unsere Zuschauer. Wir laden ja hier nur die Creme de la Creme ein. Und Pino, du hast dir ja, das musst du auch mal gleich mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, aber du hast ja auf jeden Fall dein Ziel für dieses Jahr, für 2025, war, den LK-Rekord zu knacken an LK-Matches, also offiziellen LK-Matches. Da zählen alles rein, Einzel, Doppel, Mixed, was auch immer. Und ja, wie gesagt, du bist ja jetzt schon Anfang, Mitte 50 und bei dem, sag ich mal, in der Altersklasse sind ja viele vielleicht auch nur noch just for fun unterwegs. Und wie bist du da drauf gekommen, auf diese Idee jetzt mal zu sagen, so, dieses Jahr ist der Rekord fällig, ich hol mir den.
Ja.
Wie kam es dazu?
Also Zur Ergänzung, ich mach's aus, just for fun. Also
ja.
sonst wäre es schwierig, das Ganze überhaupt über die Bühne zu bekommen. Aber letztendlich hat das irgendwann, es war Februar, März, ich hatte schon mit Michaela, mit meiner Frau schon einige Spiele hinter uns gebracht. Ich weiß nicht, so 30, 40 und habe ich gedacht, Mensch, wie wird denn der Rekord eigentlich aussehen? Wie viel ist denn eigentlich so in einem Jahr mal geschafft worden? Ich hatte so gehofft, dass das irgendwo so um die 100 sind. Und ich hatte dann ein Gespräch mit dem DTB, mit dem Felix Wortmann und mit dem Simon Papendorf. Und da habe ich gesagt, Jungs, wisst ihr, was da so die meisten Spiele waren? Weil ihr habt ja alles mögliche an Statistiken, aber wie sieht's denn da aus? Die mussten dann tatsächlich nachgucken, die wussten es nicht genau. Und nach ein paar Tagen hat mich der Felix Wortmann dann informiert. Das war ein Jugendlicher, 2018, ich glaube 16 Jahre. Der hatte 196 Matches aufgestellt, auch in der Kombination Einzel und Doppel. Und naja, Alter schützt vor Torheit nicht, ist mir dann rausgerutscht. Naja, ich mache dieses Jahr die 200.
Okay.
Hab natürlich direkt Gegenfeuer bekommen. Du alter Sack, nie im Leben. So, passiert ist es und habe ich gesagt, den gebe ich, den zeige ich. Mhm. Und schon waren wir auf der Reise. Also es war nicht irgendwie 24 im Dezember, November sondern geplant, jetzt geht's los, sondern es war tatsächlich ein Warmstart oder ein fliegender Start
Okay, ja, spannend.
In dem Jahr.
Ja, du hast ja, wie gesagt, hast das jetzt nicht 2024 geplant, Ende 2024, sondern bist da irgendwann im Februar, März drauf gekommen. Hast du dir, als du dann vielleicht den Entschluss so gefasst hast, so, das ist jetzt mein Ziel, hast du dir da schon ausmalen können, jetzt rückblickend vielleicht auch, was da auf dich zukommt, was das bedeutet?
Nicht wirklich. Ich hatte natürlich ausgerechnet, wie viel Spiele ich zur Halbzeit ungefähr erledigt haben muss, dass das überhaupt irgendwie zeitlich und irgendwo, ja, vor allem zeitlich halt funktioniert. Ja. Mhm. Das ist eigentlich das größte Problem gewesen. Der Körper hat mitgespielt, da kommen wir wahrscheinlich noch dazu.
Auf jeden Fall.
Aber es war ja erstmal, ich musste ungefähr 100 Spiele bis zur Halbzeit des Jahres schaffen und ich war irgendwo erst bei 40.
Ja.
Und das war erstmal eine große Planung, das irgendwie hinzubekommen. Das heißt, alle Turniere und sonstige Möglichkeiten zusammenkratzen.
Ja. Jetzt mal auf der Rückblicken, gab es auch einen Moment, wo du vielleicht gedacht hast, boah, das ist irre. Schaffe ich das? Und dass du vielleicht sogar gedacht hast, oh, ich habe mich hier übernommen, ich schaffe das nicht?
Nee, das mit dem übernommen nicht. Ich hatte einen klaren Plan und das hat auch soweit dann auch wirklich alles funktioniert. Auch die ersten Monate ist mir da voll motiviert und euphorisch und geht da super rein und haut ein Match nach dem anderen runter. Das war dann wirklich kein Ding. Ja. So jetzt gegen Ende merkt man doch schon, dass man sich dann zu manchen Morgen Turniere dann doch hinschleppt und sagt, ah, bin froh, wenn die 12 Spiele vorbei sind. Jetzt wird es schwieriger.
Jetzt, bevor der Joel dir ein paar Fragen hat, habe ich noch eine. Du bist jetzt heute ist der 19.12. Du bist jetzt, Stand jetzt, bei wie vielen Matches? Den letzten Stand, den ich habe, wir sind bei über 220.
Genau, es sind 223.
223 Matches. Genau. Okay, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Kann ja mal jeder Zuhörer in sein eigenes Tennisprofil reingucken bei tennis.de. Wie viele Matches er im Jahr spielt. Ich sage, die meisten kommen nicht über die Medienspiel-Matches hinaus. Das sind dann vielleicht maximal, wenn man doppelt dazu nimmt, vielleicht so 12 bis 15 Matches.
Ja. Nehme ich auch an. Im Durchschnitt.
Richtig.
Ein LK-Spieler, der noch ein paar drauf hat, vielleicht 20. Ja. Das heißt, muss bei mir noch 200 abziehen. dann kommt es ungefähr hin.
Ich habe ungefähr so viele dieses Jahr. Ja.
Genau. Und warst schon komplett ausgelaugt, ne?
Ich war komplett ausgebrannt, musste erstmal 2 Wochen Pause machen nach der Spielrunde. Da kommen wir ja auch gleich zu, weil das sind ja schon viele spannende Fragen, weil du hast es ja gerade eben auch schon erwähnt, du hast ja nicht deinen Job aufgegeben und hast gesagt, ich bin jetzt ein Jahr Tennisprofi, sondern du hast das neben, kommen wir auch noch später zu, Ehrenamt, Familie, Job und allem drum und dran, das auch noch unterbekommen. Ja.
Genau, da wollen wir mal ein bisschen tiefer reingehen. Also Nico hat es ja gerade schon gesagt, über 200 Matches, genau genommen 223 aktuell. Das klingt ja so richtig nach Profi-Alltag. Wie sah denn dann so eine typische Woche bei dir aus? Weil du musstest alles unter deinen Hut bekommen, Beziehung, Job, Ehrenamt, die Matches. Wie muss man sich so eine Woche vorstellen?
Ich befürchte, dass ein Profi nicht so viele Spiele macht. Ich schätze mal.
Ja, die sind so bei 60.
60, also das 70, ist schon richtig viel. Das ist, glaube ich, schon richtig viel.
Ja.
Das heißt, da bin ich bei Matches, bei der Matcherfahrung weit drüber, lustigerweise. Ja. Eine typische Woche ist tatsächlich, dass ich montags meistens einen sehr müden Tag habe im Büro. Ja, das ist vom Wochenende doch dann sehr geschlaucht. Aber ich bin ja Immobilienmakler, selbstständig, deshalb funktioniert das auch. Als Angestellter wird es nicht funktionieren, das muss man mal ganz klar sagen.
Ja.
Wenn ich einen Job hätte von 8 bis 18 Uhr, von Montag bis Freitag würde nicht gehen. Das heißt, durch meine Selbstständigkeit habe ich dort mehr Freiheiten oder mehr Zeiten, die ich mir auch nehmen kann. Und das heißt, typischerweise in der Woche halt meist ganz normal meiner Tätigkeit nachgehe. Die Tätigkeit abends ist dann, wie ihr schon erwähnt habt, ich bin noch im Hessischen Tennisverband als Sportwart und Vizepräsident tätig, das ist viele Abende gehen da noch drauf und auch Training. Also ich konnte tatsächlich trotz der ganzen Matches das Training mit dem Trainer nicht vernachlässigen, weil ich gemerkt habe, nach 5, 6, 7 Matches verlierst du auf einmal deinen Schwung, du verlierst die Vorhand, Ein Trainer sagte auch, pro Match verlierst du einfach an Technik. Und das musst du wieder draufpacken. Ansonsten hast du halt einfach eine miese Quote. Eine miese Quote wollte ich auch nicht haben.
Ja, klar. Also es ging dir nicht darum, hier mit, keine Ahnung, mit einer negativen Bilanz rauszugehen oder sowas, sondern du wolltest natürlich auch, du wolltest nicht nur die Matches einfach spielen.
Nee, ihr kennt mich ja, ich will auch gewinnen.
Richtig,
ja. Ich hatte letztens jetzt einen gesehen, der hat mich angeschrieben, er hat 180 Matches. Mhm. Habe ich gedacht, oh, guck mal, da ist einer hinter mir. Ja, ja, interessant. Ja. Dann gucke ich rein mit einer Quote von 19%. Das hätte ich nicht gemacht.
Ja.
Mhm. Ja, also das ist ja nur teilnehmen, da hätte ich keinen Spaß mehr gehabt, ja. Da hätte ich auch aufgehört.
Ja, ja.
Jetzt bin ich bei einer Quote kombiniert irgendwo bei 68, 69, das ist okay. Und das macht dann Spaß.
Okay.
Wie hast du es denn konkret geschafft, auf diese Anzahl der Spiele zu kommen? Also welche Möglichkeiten hast du genutzt, beispielsweise Tagesturniere, Medienspiele, da gibt es glaube ich diese Wingfield-Matches, vielleicht kannst du das mal erklären. Wie kommt man auf diese Anzahl und wie muss man das Ganze organisieren und strukturieren?
Ja. Klar, LK-Spiele, also LK-Turniere ist der Gro an der ganzen Sache. Das heißt, wir sind in Hessen sehr stark mit Turnieren überhäuft letztendlich und ich habe die freie Auswahl dort. Das heißt, an einem normalen Wochenende hätte ich schon freitags abends spielen können, dann beziehungsweise Freitag und Samstag, Sonntag. Ja, addiert 6 Spiele.
Tagesturniere.
Genau, mit Tagesturnier Spiral, heißt genau. Spiralsystem. Man hat 2 Matches pro Tag und man kann am Wochenende dann 6 Matches machen.
Ja.
Wenn ihr das hochaddiert auf das Jahr über, würde das ja schon reichen.
Mhm.
Aber letztendlich machst du auch nicht jedes Wochenende 6. Wobei Pfingsten oder es gab ja diese langen Wochenende mit dem Donnerstag dran, habe ich es auch manchmal komplett übertrieben.
Ja.
Ich kann mich erinnern, an Pfingsten habe ich 12 Matches gemacht.
War das Maximum mal, was du so in
das der Das war das Maximum.
Okay. Mhm.
Wobei dann aber auch wirklich beim 12. Match dann auch gar nichts mehr ging. Ja, ja, ich habe 6-3, 5-3 geführt. Ich habe ganz glatt 7-5, 10-0 verloren. Ja, weil oh,
Stecker
der Körper
gezogen.
Einfach abgeschaltet hat. Mhm. Er hat gesagt, jetzt nicht mehr. Ja. Das ist dann too much. Das kannst du auch, glaube ich, nur im Senioren-Tennis hinbekommen, meiner Meinung nach. Ich glaube, im aktiven oder im 30er-Bereich kriegst du das, glaube ich, nicht hin. Ja. Also, dass du 12 Matches rein körperlich hin bekommst. Ich glaube, das kriegst du im Senioren-Tennis aber ganz okay hin.
Ja, weil du hast ja nicht nur in deiner Altersklasse gespielt, sondern teilweise auch die Altersklassen drunter, um einfach dann wahrscheinlich die Matches zu bekommen.
Genau, ja. Manchmal bei uns beim Turnier beim TC Mainz sogar die verrückte Idee gab, mal Aktive zu spielen. Ja,
genau.
Völlig wahnsinnig. Ja, manchmal ist man auch Größen waren unterlegen. Aber um nochmal zurückzukommen, das heißt, manchmal streut man auch ein Doppelturnier ein. Das ist dann aktive Erholung, muss man ja wirklich sagen. Vielen Dank, Joel.
Ich hatte ja die Ehre, mit dir ein Doppelturnier zu spielen.
Ich sag ja, aktive Erholung.
Danke.
Und Wingfield geht auch. Wingfield ist tatsächlich eine Möglichkeit. Entweder gibt es einen intelligenten Tennispfosten, der Kameras hat. Da meldet man sich an über Wingfield. Und das ist dann tatsächlich, das wird aufgenommen, aufgezeichnet. Und das ist tatsächlich ein gewertetes LK-Spiel.
Ein offizielles Spiel.
Ein offizielles Spiel.
Okay. Das zählt. Wie viele Matches hast du da ungefähr gemacht mit dem System?
Gar nicht so viele. Jetzt insgesamt kombiniert, ich glaube, 9.
Okay. Mhm. Ja, also die meiste Zeit war einfach LK-Tour und
das meiste war tatsächlich die Seniorentour quer durch Deutschland. Und das ist der Gro an den Turnierspielen
gewesen. Okay. Ja.
Und das macht auch am meisten Spaß, muss man sagen.
Um vielleicht nochmal kurz auf deinen, den körperlichen Verschleiß einzugehen. Du hast es eben schon mal ein bisschen betont. Pfingsten war jetzt rückblickend die härteste Zeit, kann man das so sagen?
Pfingsten war das härteste Programm, was ich mir aufgelegt habe, ja.
Hast du auch dann ganz bewusst Pausen eingelegt, beziehungsweise wenn du gemerkt hast, es zwickt mal irgendwo, hast du dann auch mal ein Spiel aufgegeben oder durchlaufen lassen oder hast du es dann wirklich, gab es auch Matches, die du einfach dann übertrieben hast und hast dann wirklich auch ein bisschen länger dran zehren müssen?
Tatsächlich über die Menge der Spiele gesehen musste ich tatsächlich, lass mal 5, 6 sein, die ich tatsächlich vorzeitig abbrechen musste, weil ich gemerkt habe, wenn du es jetzt durchziehst, dann passiert dem Körper was. Ich kann den Körper ganz gut vom früher auch vom Fußball her. Ich weiß, wenn irgendwas bevorsteht, was tatsächlich dann zu einer längeren Pause führen könnte. Und wo ich dann auch schon Schmerzen hatte, wo ich dann auch tatsächlich gesagt habe, so, jetzt tut mir leid, jetzt kann ich tatsächlich nicht mehr. Das war dann natürlich auch schon nach einer gewissen Anzahl von Spielen. Ansonsten muss ich tatsächlich auch, wir sind regelmäßig zum Physio gegangen, ja, also einmal die Woche zum Physio, der wieder sämtliche Knochen eingerenkt hat und Wehwehchen gestillt hat. Da hat man die Schulter wehgetan, da hat man den Arm wehgetan, aber nie so, dass ich hätte pausieren müssen. Und tatsächlich Kompressionshosen, ja, also
habe ich einige Bilder von dir.
Ja, ja, interessant. Ja. Ja. Sonntagsabends die Kompressionshose. Michaela sagt, ab und zu kommen dann lustige Geräusche. Diese Kompressionshose, die pumpt sich ja auf mit Luft. Das heißt, einmal so pff, und dann hat sie gemeint, und parallel, wenn das Ding dann abgeschaltet hat, hast du geschnarcht. Ja, also es war pff, 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 ja, hat sie sich tot gelacht und hat gemeint, das ist unser Sonntagabend. Ja.
Sehr, sehr gut, sehr gut. Ja.
Gab es noch was du so in deine, sage ich mal, Regenerationsroutine integriert hast, abgesehen jetzt von der Hose und Physio? Also hast du besonders zum Beispiel auf die Ernährung geachtet? Wir wissen ja, du ganz gerne mal zu McDonald's.
Da muss er lachen.
Kaufst du mit der McDonald's-Tüte zum Match?
Bin ich ganz schlecht drin, ja. Ich glaube auch, wenn ich keine 200 Matches gemacht hätte, wäre ich unheimlich fett. Nee, ich bin ganz schlecht in der Ernährungsgeschichte. Ja, ich bin tatsächlich ein großer McDonald's oder Hans im Glück-Fan.
Ja.
Das läuft halt so durch.
Ja.
Aber dafür bin ich auf der anderen Seite sehr, sehr stark reduziert bei Alkohol. Ich trinke kaum Alkohol, ich rauche nicht.
Ja.
So Dinge sind dann so drin, ja.
Ja. Du hattest gerade schon gesagt, dass du am Anfang schon so ein bisschen durchblicken lassen. Du hast auch ein bisschen noch gesagt, ich brauche auch Tennistraining. Du kannst es wahrscheinlich auch, wenn man nur Matches spielt, irgendwann muss man mal wieder so ein bisschen ins Training kommen. Das kann jeder vielleicht nachvollziehen. Das reicht nicht nur, Tennis zu spielen. Aber die Frage, die ich mir stelle, hast du auch noch neben dem Physio, wo ich mir sage, da lagst du vielleicht jetzt erstmal nur in Anführungsstrichen auf der Liege, hast du sonst noch irgendwelches körperliches Training gemacht? Weil ich, bei mir ist es so, wenn ich 3, 4, 5 Matches spiele und dann nicht noch, keine Ahnung, an meinen Körper pflege, da kann ich am nächsten, wache ich irgendwann auf und ich kann kaum noch, ich merke das wirklich richtig krass, wie viel verspannt ich bin, weil Tennis ist ja schon ein sehr, sehr einseitiger Sport. Hast du da dran gearbeitet? So noch? Hast du die Zeit dazu überhaupt noch gefunden? Ich frage mich, wie viele Stunden dein Tag hat.
Genau, nee, das habe ich tatsächlich nicht geschafft, sondern mit meinem Tennistrainer, dem Patrice Hopfe, war das einfach auch so ein kombiniertes Training.
Ja.
Er hatte schon auch darauf geachtet, dass wir innerhalb des Trainings mit Black Rolls und verschiedenen Übungen dann auch nicht nur stures Tennistraining runtergefahren haben, sondern wir haben auch ein entsprechendes Ausgleichsprogramm gemacht. Er ist ja ein sehr guter Tourtrainer, der weiß, was zu tun ist. Und, und da haben wir verschiedene Übungen ins Tennistraining eingebaut.
Okay, verstehe.
Ja, das ist mir auch lieber. Ich bin tatsächlich kein Mensch, der ins Fitnessstudio da marschiert, sondern wir haben das auf dem Platz gemacht.
Okay.
Wie viel Disziplin steckt dahinter? Besonders an den Tagen, an denen du dich müde gefühlt hast, unmotiviert gefühlt hast. Und wie hast du es geschafft, dich dann trotzdem zu motivieren?
Schon viel, ja. Das ist so, weil ihr vorhin gefragt habt, muss man sich stark überwinden oder so. Also zum Teil, wenn Turniere, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich bin mal morgens nach Köln gefahren, das musste ich dann irgendwo um 6 Uhr losfahren, weil ich rechtzeitig um 13 Uhr wieder zu unserem Spiel der Bundesliga da sein wollte. Das heißt, ich habe in Köln um 8 und um 10 gespielt und bin zurückgefahren, dass ich rechtzeitig da bin. Ja, da muss man schon sich sehr disziplinieren und sagen, das schaffst du, das kriegst du hin. Jetzt auch die letzten Spiele, ich sage ja, ich bin jetzt zum Jahresende sehr viel müde geworden, man merkt jetzt, der Körper lässt nach, man muss sich noch mehr motivieren, aufzustehen und hinzumarschieren, weil letztendlich mein Ziel ist, die 230 glatt zu machen, das ist so für das Jahresendziel und jetzt die letzten Spiele muss ich mich schon sehr motivieren und Disziplin zeigen, dass ich das hinkriege. Das ist gar nicht so einfach jetzt momentan. Es ist wirklich schwierige Zeit. So
auf der Zielgeraden dann nochmal, genau. Ja. Jetzt haben wir auch viele, sag ich mal, über das Körperliche vielleicht geredet, aber du hast mit Sicherheit auch in dem Jahr einiges über, ja, wie man so schön sagt, den Kopf im Tennis gelernt, Mentalität. weil das kennt jeder. Du hast wahrscheinlich mehr Niederlagen eingesteckt, die du sonst in deiner Karriere hattest, aber einfach nur deswegen, weil du einfach super viel gespielt hast. Mhm. Hast du erstmal nach Niederlagen Frust, Wut oder sogar Selbstzweifel hat man natürlich gehabt, aber hast du gelernt, anders damit umzugehen, weil du so viele Matches gespielt hast? Weil du hast auch nicht so viel Zeit, einfach so dahinterher zu trauern wahrscheinlich, ne?
Ja, aber trotzdem, dieses Gefühls auf und ab war sehr stark da. Mhm. Es sind sehr viele Match-Tiebreaks dabei gewesen. Das ist ja so ein spannender Teil, wo es unfassbar schnell hoch und runter geht. Ja, man hat ja Matchbälle, dann hat man Gegenmatchbälle. Das Ding ist eng auf der Kippe. Und die Gefühle gehen da wirklich hoch und runter. Und eigentlich müsste man daraus Erkenntnisse ziehen, ja?
Ja,
dass du das nächste Mal, keine Ahnung, dir vornimmst, oh, ich gehe noch mehr drauf, ja, oder ich zieh's durch, ich gehe nicht auf Verwalten und sonst was. Und trotzdem stelle ich leider fest, ja, dass man immer wieder auch trotzdem in eine Spielsituation zurückfällt.
Mhm.
Ich hatte tatsächlich im Sommer ein sehr enges Match, das war auch zufälligerweise bei uns auf der Anlage beim TSC,
ja,
und wo ich dann tatsächlich mit Matchspielen wo ich dann sagte, oh, 9-7, jetzt hast du im Sack.
Ja.
Jetzt hast du ihn geknackt, jetzt schaffst du ihn. Ja, ich spiele noch dreimal rein, der wird den Fehler machen. Und da fängt der Fehler ja im Kopf an.
Ja.
Da ist ja schon, wo du dir eigentlich sagen musst, da hast du verloren, an dem Punkt. Und dann hatte ich ähnliches Matches dann, keine Ahnung, ein paar Wochen später. Und ich mache den gleichen Fehler. Und das ärgert mich. Und das ist tatsächlich, was mich dann Tage später noch beschäftigt, ja, wo ich sage, das hast du doch schon erlebt. Warum machst du es an der anderen Situation gleich? Und jetzt vor ein paar Tagen habe ich es dann tatsächlich geschafft, umgekehrt zu denken. Ich hatte wieder 9-7 und ich bin volle Lotte draufgegangen, habe gesagt, jetzt lässt er die Butter nicht vom Brot nehmen. Und danach war ich sehr stolz.
Ja, okay, das heißt, du hast da auch auf jeden Fall in dieser Reise auch super viel über Niederlagen und wie du damit umgehst gelernt.
Ja, ja, ganz extrem viel, aber auch Niederlagen zu akzeptieren, wenn jemand besser ist.
Genau, ja.
Das ist,
ist ja meistens sogar auch leichter, ne? Wenn man gegen einen spielt und du merkst halt einfach, er ist heute einfach zu gut, da kann ich das auch leichter wegstecken. Wenn du jetzt, wie du sagst, du führst 9-7 und gehst vielleicht nicht, du traust eher dem hinterher, weil du nicht das gespielt hast, was du dir vorgenommen hast.
Prinzipiell richtig, aber ich habe es noch ganz selten auch von den Akzeptanz bei Tennisspielern selber gespürt. Ihr kennt das selber. Ihr gewinnt, ihr seid auch eindeutig besser gewesen und der Kumpel gegenüber, der Spieler, erzählt dir irgendwas, wenn er gestern Abend so lange weg gewesen wäre und wenn er den anderen Schläger dabei gehabt hätte und sonst was, dann wäre das Ding ganz anders ausgegangen. Ja? Ja. Also die Akzeptanz, dass jemand einfach besser war, ist bei Tennisspielern doch relativ selten, also selten gegen Gesunden gewonnen. Mhm. Und das ist aber auch eine Erkenntnis, die bei mir einfach in dem Jahr, ich bin da gelassener geworden und freue mich auch dann, wenn jemand wirklich gut gespielt hat und da verdient gewonnen hat. Und das sage ich denen auch am Netz.
Ja,
ich habe gut gespielt, du hast besser gespielt, Glückwunsch.
Ja. Ja. Hast ja schon gerade so ein bisschen angedeutet, du hast Matches gehabt, da hast du 8 abgewehrte Matchbälle, hast noch gewonnen. Du hast Matches gehabt, da hast du geführt und hast verloren, super knappe Match-Break. Es ist dieser Matchup ist einfach immer eine Lotterie, aber was glaubst du entscheidet auf dem Niveau, wo du dich jetzt begibst, eher ist es dann vielleicht der Kopf in den heiklen Momenten oder ist es dann doch so, es entscheidet sich eigentlich dann doch vielleicht derjenige, der technisch vielleicht besser spielt, grundsätzlich einfach der bessere Spieler ist? Oder kann man das gar nicht sagen?
Nee, also es kommt tatsächlich ja, jetzt müssen wir wieder Seniorentennis sehen, noch die dritte Komponente des Körpers dazu.
Mhm.
Ja, ein Spiel kann sich tatsächlich im Seniorentennis im zweiten Satz, also du gewinnst den ersten glatt, 6-0 oder 6-1. So, und dann steht es wegen mir 4-4.
Mhm.
Und dann entscheidet sich ein Spiel innerhalb von 10 Minuten.
Mhm.
Ja, der kann 2 Spiele machen, gewinnt den Satz 6-4. Und der Match-Halbreak ist in 5 Minuten zu Ende.
Ja,
ja. Das heißt, du hast das gesamte Dreiviertelspiel vorne und warst der Bessere und verlierst das Ding in 10 Minuten. Umgekehrt gewinnst es auch mal in 10 Minuten, weil der Gegenüber einbricht. Ob das körperlich ist, oft tatsächlich im Seniorentennis dann der Fall, dass der Körper nachlässt. Mit dem Körperlichen geht natürlich auch so ein bisschen die Mentalität nach unten oder auch die Motivation. Mhm. Technisch bessere Spieler haben da tatsächlich noch eine Möglichkeit, noch einen Ass rauszuziehen, die dann im Matchtiebreak dann vielleicht reingehen und sagen, okay, wegen mir hat er den zweiten gewonnen, aber Matchtiebreak spiele ich ihn weg.
Ja.
Das, aber da müssen sie schon gut sein, weil ich bin läuferisch ganz gut unterwegs. Du musst den Punkt schon 2-3 Mal machen und dann steigt natürlich im Kopf auch der Druck. Mhm. Aber prinzipiell, wenn ich das so kategorisiere, ist der Körper, das Körperliche sehr stark hervorzuheben, dann die Mentalität und dann die Technik.
Ja, ja. Ja.
So sehe ich so im Seniorentennis die letztendliche Abfolge. Mhm.
Andy Murray hatte jetzt gerade irgendwie so ein bisschen ein Interview gegeben, auch zu seiner Karriere, und hatte auch so ein bisschen gemeint, dass er jetzt eigentlich so im Nachhinein erst so seine Erfolge auch so ein bisschen genießen kann. Und dass er teilweise, wenn er irgendwie einen großen Erfolg hatte, das gar nicht so richtig genießen konnte, weil es ging direkt wieder weiter, er stand wieder an der Grundlinie und es war direkt wieder Druck nächste Woche. Jetzt mal eine Frage an dich. Konntest du verlorene Matches, aber auch, sag ich mal, Matches, bei denen du selber sagst, boah, da habe ich echt mal jetzt einen richtig starken geschlagen, konntest du die schnell im Negativen wie auch im Positiven abhaken? Oder hast du da gelernt, damit schnell abzuhaken? Weil für dich ging es ja direkt wieder weiter.
Also, es ist erstmal im Leben, dass ich mit Andy Murray in einem Satz erwähnt werde. Das ja. ist auch schon mal Weltklasse.
Ja.
Nee, ich kann das insgesamt noch gar nicht insgesamt feiern oder dort dieses gesamte Gefühl verarbeiten. Zum Beispiel, ich hatte ja vor kurzem das 200. Spiel.
Ja.
Habe ich mir irgendwie gefühlstechnisch komplett anders vorgestellt.
Und es war wahrscheinlich gar nicht so.
Nee, es war ein Spiel.
Genau. Ja. Ist wahrscheinlich vom Platz gegangen, Hand geschüttelt und gedacht.
Richtig. Ja, ja, danach okay. eine Cola getrunken. Also, das hatte ich mir, sage ich mal, irgendwo im April, Mai, Juni ganz anders vorgestellt. Mhm. Da habe ich gedacht, hier Glitzerregen und Shampoos über den Kopf und keine Ahnung, was passiert. Hatte ich mir gefühlstechnisch komplett anders vorgestellt.
Ja.
Und das Spiel ging tatsächlich, also irgendwann wie Geburtstag, ne? Das ist ein Tag wie ein anderer.
Ja,
das fand ich eigentlich schade. Mhm. Ich glaube, das kommt vielleicht dann im Januar, Februar.
Wenn du es ein bisschen sacken lässt.
Wo du ein bisschen sacken lässt, wo du weniger spielst, wo du ein bisschen vielleicht mit der Kleinen mehr ins Training gehst und sonst was und dann nochmal überlegst, wen hast du denn eigentlich alles geschlagen? Ey, das waren echt gute Leute dabei.
Ja.
Und da hast du dich durchgebissen. Das kommt schon wieder.
Ja.
Momentan habe ich es nicht. Ja.
Du hast ja jetzt die Anzahl an deiner Matches, du hast ja jetzt schon eine Stichprobe, du kannst ja wahrscheinlich schon mal sagen, würdest du sagen, dass die bei auf deinem Niveau, was du spielst, auch in deiner Altersklasse, die Matches grundsätzlich fair ablaufen? Hast du viele Streitigkeiten, hast du viele Diskussionen oder kann man sagen, ist es normal? Die üblichen Tennis-Diskussionen. Gerade mit dem Hinblick auch, dass man weiß, ja, ich spiele hier, ich meine, die viele Gegner wussten natürlich auch, gegen wen sie ja wahrscheinlich so langsam spielen. Das hat sich ja auch rumgesprochen, ne?
Ja, tatsächlich relativ fix. Das habe ich auch gar nicht so wahrgenommen, aber es hat sich dann bei den Turnierveranstaltungen und sonst was sehr schnell rumgesprochen. Es ist so ein bisschen anders. Es sind so viele Matches und jetzt erinnere ich mich natürlich an ein paar, die blöd gelaufen sind.
Mhm.
Aber jetzt muss man einfach reflektieren, der Großteil war okay.
Der war super.
Ja, der war okay. Super. Mhm. Die sind nett, die sind freundlich, egal, ob du gewinnst oder
verlierst. Umkämpft, aber sportlich fair.
Alles soweit fair. Es gibt dann immer ein paar Leute dabei, die super motiviert sind. Durch die Anzahl der Spiele habe ich natürlich auch mittlerweile eine gute LK bekommen. Sind natürlich übermotiviert, gegen mich zu gewinnen.
Ja, ja, ja.
Ja, das merkst du auch, wie die schon reingehen. Und dann auch mal vielleicht bei vielen Mann hätten vorher vorbeigehen müssen, bei manchen Bällen. Oder so einer ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, der dann wirklich einen auf unfassbare Verletzungen gemacht hat, aber dann im Spiel gelaufen ist wie ein Hase, wo ich merkte, das ist doof gerade. Das ist die Aktion hat er nicht nötig, ist unnötig.
Ja, ja.
Spiel doch dein Tennis. Mhm. So Sachen bleiben natürlich irgendwo ein bisschen hängen. Aber jetzt muss man vorstellen, 220 Spiele. Ey, es waren super Spiele, super freundliche Menschen.
Ja, ja.
Die kamen zu und haben gefragt, Mensch, wie läuft denn das? Wie schaffst du denn das? Und die packen mir an den Arm. Also.
Okay.
Tut's da weh? Nee, alles ein super Jahr.
Wenn du zurückblickst, was war vielleicht im Stand jetzt, hast du noch ein paar Matches vor dir, vielleicht der bitterste Moment, traurigster Moment, vielleicht auch Niederlage, und was war der schönste Moment? Kannst du das schon sagen?
Wie gesagt, es ist von der Verarbeitung wirklich noch schwer.
Okay.
Mir fällt natürlich, klar, um Gottes Willen, sorry Olli, heute, dass ich dich rausnehme, aber das war tatsächlich ein Turniermatch und das war auch ein Turniermatch, also kein LK-Turnier, sondern ein ganz normales Ranglistenturnier. Und im Match-Tiebreak hatte ich tatsächlich 8 Matchbälle abgewehrt, mhm, und den ersten eigenen habe ich verwandelt. Und ich höre nur noch drüben auf der anderen Seite, ich wusste, er braucht nur einen. und das war natürlich ein sehr happy Moment.
Ja.
Klar, das ist eine Leistung gewesen, wo ich tatsächlich, das war ein guter Spieler, ein, mhm, sehr guter Spieler. Und da habe ich mich sehr gefreut. Also, mhm, das eine ist Glück, das andere Leid, ist klar.
Ja.
Aber das war ein toller Sieg. Bittere Niederlagen, weiß ich jetzt gar nicht. Also klar hatte ich welche mit, wo ich Matchbälle hatte, jetzt gerade auch letzte Woche, und dennoch verloren habe. Aber ist das die bitterste Niederlage? Weiß ich nicht. Das ist einfach selbst verschuldet. Eine bittere Niederlage war eher, wo tatsächlich dann das Spiel aus meiner Sicht dann so ein bisschen schräg gelaufen ist, wie, mhm, gesagt. Ja, okay. Also ich finde, also ein bisschen, wenn dann ein bisschen Unfairness reinkommt. In Mannschaftsspielen kam es auch vor, dass selbst die Mannschaftskameraden gesagt haben, Mensch, den kannst du nicht ausgeben.
Ja.
Und dann fühle ich mich so innerlich aufgewühlt. So, ja, diese, ja, Unfairness, das mag ich nicht. Und das sind dann so, wenn es Niederlagen sind, dann bitter. Und da knabbere ich noch dran. Aber nicht, weil ich jetzt im Tennis verloren habe, sondern weil eine andere Komponente mit reingespielt hat.
Ja.
Nach deinen ganzen Matches hast du jetzt wahrscheinlich das LK-System so gut verstanden und auf Herz und Nieren geprüft.
Nein, okay.
Wie kein anderer.
Das LK-System versteht niemand.
Und du hast in der LK, glaube ich, von 7-3 hochgespielt. Ist das richtig?
Nicht ganz, weil bei 3 wäre ich ja noch hinter dir. Ich bin bei 2,4.
2,4?
2,4.
Also der letzten Stand, den ich hatte, war
3. Ja. Wow.
Was hast,
wow,
du, Joel?
Ich weiß es nicht.
Ich nehme an 2,6. Also.
Ja, man fällt ja immer zurück, oder?
Ja.
Ja.
Deswegen falle ich permanent zurück. Ist das LK-System aus deiner Sicht fair oder belohnt es eher Fleiß und Quantität als die, ja, tatsächliche Spielstärke?
Okay, um es vorwegzunehmen, 2,4 spiegelt natürlich nicht meine Spielstärke. Ich bin eher im Einser-Bereich zu sehen. Nein, nee, realistisch gesehen bin ich im Bereich eher, keine Ahnung, 6-7 in meiner Altersklasse. Das wäre schon soweit in Ordnung. Jetzt habe ich natürlich im Gegensatz zu anderen extrem viele Spiele gemacht und auch nicht nur teilgenommen, sondern ich habe auch gewonnen.
Mhm.
Das heißt, hier hat das System mich belohnt, aber in einer Form, die ja nicht normal ist. Ja, das heißt, hier belohnt es jemand, der extrem viel spielt. Jetzt, wenn ich einen Vielspieler nehme, der im Normalmaßen spielt, wie viel wird er spielen? Ich sag mal 40. Da wirst du mit dem normalen LK-System jetzt nicht extreme Schritte machen, ja, weil von den 40 gewinnst du ja auch nicht alle. Und dann kommst du natürlich ein bisschen weiter als derjenige, der halt nur seine Medienrunde spielt. Aber nicht, du musst ja auch den Motivationsausgleich, mhm, an den Aufschlag ausgleichen. Ich zum Beispiel muss an einem Wochenende 2-mal gewinnen und dann habe ich noch nicht den Motivationsaufschlag reingeholt. Also, mhm, ich muss 3-mal gewinnen, um das Ganze zu halten. Das wird ja dann tatsächlich, je tiefer die LK ist, umso weniger Punkte kriegst du. Und ich bin aber froh, dass es den Motivationsausschlag gibt, weil dann wäre ich tatsächlich schon bei einer 1, was dann tatsächlich absurd wäre. aber immer noch so irgendwo im Hinterkopf ein kleines Ziel. Mhm. Und ich denke, es ist okay. Ja, mhm. ich denke, im Ganzen ist es in Ordnung. Und ich bin niemand, der sagt, Fleiß soll nicht belohnt werden. Und wenn jemand fleißig ist und auch seine Siege eingefahren hat in dieser Zeit, und dann hat er halt diese LK sich irgendwo verdient und erarbeitet. Und die anderen, die meckern, können ja genauso spielen. Und wenn sie gut sind, brauchen sie ja nur 20 Spiele, um dort hinaufzusteigen. Aus meiner Sicht meckern halt immer viele, die halt selber nicht aktiv sind.
Mhm. Ich sehe es auch so, weil ich meine, du hast es ja auch bei der ganz normalen Profi-Weltrangliste, dass natürlich kannst du ein unglaublich guter Spieler sein. Wenn du nur ein Turnier spielst, dann wirst du halt auch nicht in den Top 100 stehen. Das musst halt auch deine Turniere spielen und beim LK-Turniersystem ist es auch so, dass natürlich irgendwo, ist ja auch richtig so, dass diejenigen, die viel spielen, halt auch vielleicht auch da in Anführungsstrichen natürlich belohnt werden mit vielleicht einer besseren LK. Und jeder, der eine bessere LK will, muss halt spielen.
Und umgekehrt muss man auch sagen, das LK-System ist ja ein System für den Breitensport.
Ja.
Ja, das ist ja für alle Hobbyspiele und irgendwo eine Marke, um sich zu bewegen und auch zu beweisen. Und die sind ja stolz drauf. Ich finde das toll, wenn jemand was da erreicht hat und stolz auf seine LK ist. Das soll er auch sein. Aber wenn man jetzt mal eine wahre Positionierung seiner Spielstärke hat, muss ich doch einfach auf die deutsche Rangliste gucken.
Ja.
Das ist doch ganz einfach. Ja, und wer dort entsprechend vorne positioniert ist, der ist ein starker Spieler, weil da kann ich nicht nur aufgrund der Vielzahl der Spiele, sondern bei den Ranglistenturnieren treten die Besten an. Du musst gegen die Besten gewinnen und dann kommst du auch in dieser Rangliste nach vorne. Und das ist dann der Gradmesser für die guten Spieler. Mhm. Und für den Breitensport ist das LK-System, glaube ich, ein guter Gradmesser.
Du bist ja damit dann unsere neue Nummer 1 nächstes Jahr, richtig?
Ja, absolut. Das
ist gut. Brauchen wir gar nicht mehr auf die Suche gehen.
Endlich mal einen starken Spieler vorne.
Ja.
Ich habe auch vielleicht, ja.
Ich habe ja auch zwei Pässe. Ich kann auch gerne, wenn das besser aussieht, vorne noch in Italien hinten dran machen.
Das ist perfekt.
Mit einer Fahne.
Das wirkt immer so ein bisschen bedrohlicher.
Also. Ja, absolut, ja.
Oh, scheiße, die haben Italiener da vorne.
Ja, ja. Fabio und ich, ja. Also.
Ja. Okay.
Wenn du an dem LK-System irgendwas ändern könntest, was würdest du konkret anpassen oder verändern?
Ja, man hat ja viele überlegen. Also erstens würde ich Motivationsaufschlag umbenennen. Mhm. Ja, weil das ist, ich glaube, viele regen sich alleine an dieser Begrifflichkeit auf. Mhm. Aber das ist nur am Rande. Vielleicht, es war mal auch eine Überlegung im Raum, ich weiß nicht, ob die mittlerweile begraben worden ist, dieser Motivationsaufschlag, dass man den vielleicht weglässt, jetzt nicht direkt aufschreien, weglässt, wenn jemand spielt. Mhm. Ja, wenn jemand aktiv an einem Turnier teilnimmt. So, ich gebe mal ein Beispiel. Dann nimmt jemand aktiv teil, bezahlt seine 50 € Teilnehmergebühr, verliert zweimal. So. Und dann wird er noch durch einen Motivationsaufschlag, kriegt er auch noch ein Minus drauf.
Ah, du meinst sozusagen, dass es in der Woche dann ausgelassen wird?
So, der hat gespielt, der Mensch, ja. Der hat aktiv teilgenommen. In der Woche würde ich ihm dann keinen Motivationsaufschlag geben. Aber, jetzt kommt das Aber, weil irgendwo muss es ja auch regulieren, ich würde dann in der Woche, wo nicht gespielt wurde, einen etwas höheren Motivationsaufschlag oder wie auch immer man das Ding dann nennt, entsprechend drauf machen. Okay. Das diese soll ja die Motivation sein, dass ich Turniere spiele. Und das wäre damit gegeben, ja, dass ich da keine Bestrafung in der Woche bekomme, wo ich spiele. Und wenn ich nicht spiele, ist der Abzug halt ein bisschen höher.
Ja, ja.
Das würde ich vielleicht als kleine Änderung dort sehen.
Ja. Ja, ich habe vielleicht noch zum Abschließen zum LK-System zu sagen, ich meine, es wurde ja damals eingeführt, da erinnere ich mich doch daran, da hat da einfach jeder irgendeine LK zugewiesen bekommen und es hat sich wirklich weiterentwickelt und ich finde das im Großen und Ganzen auch gut. Ich habe das Gefühl, dass es gerade, sage ich mal, bei den etwas höheren LKs, also damit meine ich so ab LK 8 bis 23, eine größere Rolle spielt, da wird das irgendwie so ein bisschen ernster genommen, die LK. Und sehr weit vorne, also wenn wir so zwischen LK 2 und 5 gucken, da fragst du die Leute manchmal, was hast du für eine LK? Da guckt er dich an und sagt so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist das was du auch miterlebt hast, dass die LK, gerade vielleicht auch im Seniorenbereich oder wenn man sich in dem Bereich bewegt zwischen 8 und 15, eine richtige Motivation ist und eine große Rolle spielt?
Ja.
Bei mir ist es scheißegal, ob ich aufsteige oder absteige, ich sag's
ja.
ganz ehrlich.
Ja, ja. ja. Wie gesagt, da muss man aber nochmal unterscheiden. Ihr prinzipiell wisst, wie gut ihr Tennis spielen könnt und dass ihr gute Tennisspieler seid. Die Jungs haben einfach diese Motivation, sich auch über die LK selbst darzustellen, zu sagen, ey, ich bin ein guter Tennisspieler.
Ja, okay. Ja?
Die waren nie in dieser irgendwo Regionalliga, Oberliga oder sonst was, wo sie gespielt haben, wo alle wissen, hey, der Nico ist ein guter Tennisspieler. Okay. So, da steht halt nur Hans Müller und dann steht da eine 7. Dann ist er stolz drauf. Ja. Dann sagt er, guck mal, die Leute draußen sehen, ich kann Tennis spielen. Ja. Und ich glaube, das ist die Motivation auch für die, ja. Dort weiter an dieser in der LK zu arbeiten. Und nach außen hin, das ist dieser natürliche Stolz und das ja, Zeigen nach außen,
Sache.
Ja. Hey, ich kann Tennis spielen, ja?
ja.
Und deshalb ist das auch immer ganz lustig, wenn die sich dann so ärgern und sagen, so schlicht habe ich noch nie im Leben gespielt. Das ist ja auch nicht für sich selber, sondern das ist nach außen hin. Mhm. Ja, Leute, ich kann eigentlich Tennis spielen, ja, aber heute klappt es bloß nicht so richtig, ja. 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 Und das ist, glaube ich, die Motivation für die Älteren,
ja, ja.
dass sie dort eine Zahl stehen haben. Mhm.
Wollen wir noch mal ein bisschen so auf dein Umfeld blicken? Also deine Frau Michaela, die spielt ja wahrscheinlich fast genauso viele Matches wie du oder zumindest hat sie auch sehr, sehr viele Matches, weil ihr auch viele Turniere gemeinsam spielt. Auch ihre Tochter ist ja jetzt im Turnier-Business unterwegs.
Ja.
Wie wichtig ist es, jemanden an seiner Seite zu haben, der diesen ganzen, in Anführungszeichen, Wahnsinn mitträgt und diese Reise mit dir geht?
Ja, extrem wichtig. Hätte überhaupt nicht funktioniert. Also wir hatten, wenn meine Frau nichts mit Tennis zu tun hätte, hätten wir uns sicher nicht gesehen.
Mhm.
Punkt, ja. Das heißt, ich hätte auch keine Frau mehr. Zweiter Punkt. von daher war das nur in dieser Kombination möglich. Also Michaela hat tatsächlich auch 150 Spiele. dieses Jahr gemacht. Chiara hat auch schon 30 und ihr erstes Turnier gewonnen, da sind wir sehr stolz drauf.
Mhm.
Die hat ja auch im Oktober erst ihre LK bekommen und hat jetzt auch ein Turnier gewonnen. Da will ich auch nächstes Jahr ein bisschen mehr mit der Kleinen trainieren und gucken, dass sie uns in 3-4 Jahren nach weghaut. Und aber es würde nicht anders ergehen. Also wenn wir haben uns auch die Turniere nach der Geschichte auch ausgesucht. Ja, wir sind jetzt nicht speziell auf Ranglistenturniere oder sonst was gefahren, sondern wir haben geguckt in der näheren Umgebung, wo wurde ihre Altersklasse gespielt, an Angeboten, meine und am besten noch der Kleinen. Und dann haben wir tatsächlich am Wochenende dann alle drei gespielt und dann waren wir happy. Mhm. Aber sonst würde das nicht funktionieren, ja. Ich rechne gerade hoch. Also als Family haben wir über 300. Also
das fällt mir gerade eben ein.
Family-Rekord auf
jeden Fall. Ja. Das muss ich noch mal
alles zusammenschreiben, was für Rekorde.
Muss ich noch mal ins Spiel bringen, ja.
Fast schon 400. Ja,
Wahnsinn. Ja. Mhm. Ihr plant ja Urlaube nach den Turnieren. Ihr habt eure Hochzeit auf einer Tennisanlage gefeiert. Also ist ja jeder, der dich kennt, weiß, dass Tennis ja wirklich eine absolute Leidenschaft ist. Gibt es aber auch Momente jetzt in dem Jahr, wo du Tennis manchmal satt hattest oder du dich einfach auch schon jetzt im nächsten Jahr danach sehnst, einfach mal einen Urlaub zu machen, ohne an Tennis denken zu müssen oder einfach mal Tennis beiseite schieben zu können? Oder ist es einfach, denkst du so, so kann es eigentlich auch weitergehen?
Nee, so weitergehen nicht. Also wir sind beide, Michael und ich, zu dem Schluss gekommen, das ist dieses Jahr eine Extremgeschichte gewesen und man wollte was erreichen, das haben wir erreicht und das war's. Also das heißt aber nicht, dass wir nächstes Jahr aufhören Tennis spielen.
Mhm.
Also am 5. Februar geht's ins Tenniscamp nach Fuerteventura. Das ist schon geplant. Aber speziell ich werde nicht jedes Turnier irgendwo mitnehmen, weil ich irgendwo was hinterher renne, sondern wir werden das stark zurückfahren. Mein Ziel ist tatsächlich nächstes Jahr ein bisschen mehr auf Ranglistenturniere mich zu bewegen. Bin ab Januar darf ich in der Altersklasse 55 mitspielen. Und da wollte ich mal gucken, was dann nicht Masse, sondern dann in der Qualität geht.
Auch mal ITF-Turniere?
Auch ITF-Turniere, ja. Das ist so für nächstes Jahr die Planung. Das sind ja auch dann extrem viel weniger und andere Gegebenheiten. Also das ist so für nächstes Jahr das Ziel. Das heißt, wesentlich weniger, aber auch mehr Training. Also ich will tatsächlich noch versuchen, auch besser zu werden.
Mhm.
Auch da sagt man viel, auch im Alter brauchst du kein Training mehr, da wirst du nicht mehr besser. Dem widerspreche ich extrem. Ich lerne bei jedem Training mit, musst du halt auch einen guten Trainer haben, aber ich lerne bei jedem Training noch was dazu und oder beziehungsweise Sachen, die ich halt wieder vergessen habe. Ja, also es passiert mir sehr oft. Ich kriege dann vom Trainer immer gesagt, ich hätte Tennisdemenz. Das dann, dann sagt er halt, Mensch, die Kappe muss wieder nach vorne. Und dann sage ich, ach ja, klar, ja. Und dann machst du die Technik wieder richtig. Und mir tut Tennistraining, also richtig gutes Tennistraining, gut. Und auch da ist für nächstes Jahr das Ziel, mehr zu machen.
Was sagen Außenstehende zu eurem Lebensstil? Also wie sind so die Stimmen? Du kriegst ja bestimmt viel mit auf den Turnieren, da wird wahrscheinlich auch viel geredet. Ja. Schnappt man vielleicht hier und da mal auf. Ist es eher Bewunderung, ist es eher Kopfschütteln? Wie ist da so die Lage?
Ach, das ist so ähnlich wie Kommentare in Social Media.
Das, ne? Wollte ich gerade sagen.
Das ist so ähnlich, ne? Also natürlich sagen die mir alle, ey toll und so, super viel Spiele und sonst was. Hintenrum oder so hört man dann auch schon so Dinge. Na, was ist das für eine gestörte Aktion? Mhm. Es reduziert sich sehr oft auf, wie viel Geld das gekostet hat.
Mhm. Ja. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
Ja. hat er keine anderen Hobbys? Ist witzigerweise, doch, ist mein Hobby. Ja. hat er keinen Job und was auch immer alles zusammenkommt. Also
wird auch dran gezweifelt an der Anzahl der Matches, so, ja, läuft das überhaupt mit rechten Dingen?
Genau, geht das mit rechten, ja, Dingen, zu? Mit rechten Dingen zu? Der ist ja beim Verband, der hat sich einfach 50 Spiele aufgeschrieben, sonst was. Also es kommen wahnsinnige Spekulationen, Gerüchte darunter. Und Gott sei Dank ärgere ich mich da nur kurz, schüttel mich und sag, pff, ja, manchmal, ich bin kein riesen Social-Media-Mensch, aber manchmal fühle ich mich dann dennoch genötigt, wenn irgendwo ein Bericht war oder ich habe mal was veröffentlicht und es schreibt jemand was drunter zu schreiben, dann ich mache das sehr freundlich, aber letztens kam eine A, das sind dann die falschen oder die schlechten LK5er. Ne? Konnte ich mir halt nicht nehmen zu lassen, zu sagen, komm, dann lass uns doch spielen. Dann kam dann 2 Minuten später, ich habe mir dein Profil angeschaut, das ist doch ganz in Ordnung. Ja, ja, aber erstmal was in die Welt gesetzt, ja. Und dann kann ich mich durchaus auch in einem ganz geringen Maß aber nur dann vorstellen, wie das auch den Profis ergehen muss. Mhm. Ja, wenn die was veröffentlichen und dann aber auch das Ganze in Drohungen und Beleidigungen und sonst was führt. Und ich ärgere mich da nur kurz, aber ich habe auch nur 2, 3 Kommentare. So, und wenn das aber so massiv ins Leben eingreift, kann ich da schon verstehen, wie die sich fühlen müssen.
Ja, weil du hattest es gerade angesprochen, weil ich hatte das bei Social Media auch gesehen, bei Instagram auch die Kommentare, weil du warst ja auch im Tennismagazin, war ja ein Bericht, dann hat der DTB hat das ja repostet und die Kommentare drunter, da habe ich teilweise wirklich nur den Kopf geschüttelt und so gedacht. Also warum können die Leute nicht einfach mal schreiben, ey, das ist ein geiler Erfolg, es ist auch völlig scheißegal, wie oft du gewonnen hast, wie oft du verloren hast, es ist ein toller Erfolg, es ist was Außergewöhnliches. Es kamen genau solche Kommentare und da habe ich mir gedacht, so, es ist irgendwo auch typisch. Ne? Anstatt dass mal jemand sagt, das ist mal, ich ziehe mal den Hut davor, kommen dann solche Kommentare, ach, das sind dann die LK-Spieler, die nichts können und eine hohe LK haben. Was kostet es und hat der sonst kein Leben und wie auch immer. Ja. Das fand ich, das spiegelt irgendwo auch ein bisschen wider. Aber zumindest, was ich mitbekommen habe, war, weil du bist ja auch bei uns im Verein jetzt nicht ganz unbekannter, auch wenn du nicht bei uns im Verein spielst, da war auch eine gewisse Bewunderung dabei, beziehungsweise auch viele Leute gesagt haben, oh, das finde ich geil und das finde ich mal eine geile Aktion und das ist ein Tennisverrückter im positiven Sinne. Du hast bestimmt auch viele positive Rückmeldungen bekommen.
Ja, absolut. Aber das sind dann Leute auch, die mich kennen in der Regel. Mhm. Ja, das sind nähere Bekannte oder gegen die ich auch dann über den Lauf des Jahres auch gespielt habe. Da war dann doch die Bewunderung gegenüber der körperlichen Leistung. Also ja, LK hin oder her, Rangliste hin oder her, aber dass ich das körperlich so hinbekommen habe, das glaube ich war der größte Respekt und ich muss mir auch mal rückblickend sagen, das ist ja auch die größte Leistung gewesen von mir letztendlich, ja, dass ich das körperlich so entsprechend hinbekommen habe und da kriege ich natürlich schon von vielen gesagt, Mensch, würde ich nie im Leben hinbekommen.
Ja.
Und das freut mich und macht mich auch ein bisschen stolz. Aber wie gesagt, es kommen dann immer wieder auch so andere negative Sachen auf, wo ich sage, Mensch, ey, hat kein Mensch von der LK gesprochen, es hat kein Mensch von Kohle gesprochen, sag doch einfach mal, ey, ja, 200 ja. Spiele, irre, ja. Ja. Wahnsinnsgeschichte.
Ja. Ja, jetzt wollen wir aber noch kurz über Kohle sprechen.
Ja.
Kannst du eine Zahl nennen? Wie viel hast du im ganzen Jahr mit allem, was dazugehört, Meldegebühren, Spritkosten, alles, was du für den Aufwand ausgeben musstest, hast du da eine Zahl?
Nee, wir haben es noch nicht zusammengerechnet, aber wir wollen es tatsächlich für das Buch, was ich noch mache, zusammenrechnen. Aber lass mich über Kreuz rechnen. Es wird eine Zahl zwischen 8.000 und 10.000 Euro sein.
Mhm.
Ja, also machen wir uns nichts vor.
Ja.
Allein die Meldegebühren, wenn du dann im Schnitt 20 Euro sagst pro Spiel, kannst du es selber hochrechnen, dann sind wir ruckzuck bei einer entsprechenden Summe. Und ohne Hotel oder Reisen oder sonst was mitgerechnet. Aber es ist mein Hobby. Ja, also wenn jemand mit seinem Porsche auf den Nürburgring fährt und einmal in Kies fährt und dann hat er halt für 5.000 Euro Reifen in Sand gesetzt. Ja, das ist sein Hobby.
Ja.
Macht ihm genauso viel Spaß wie mir. Und ich werde damit nicht insolvent gehen und ich habe es gut investiert und ich bereue keinen Euro.
Ja. Wie viele Tennisschuhe hast du in dem Jahr durchgespielt?
Mit Winter, also Winter und Sommer.
Mhm.
9 Paar.
9 Paar. Ich habe mal als Tennistrainer, habe ich noch, erinnere ich
mich an die Zeit. Auch guten Verschleiß
gehabt. Hatte ich einen guten Verschleiß, aber das waren maximal 4 Paar im Jahr.
Ja. Ich hatte 9. Wobei man sagen muss, jetzt in dieser Hardcourt-Halle, der wir spielen, ist der Verschleiß auch krass.
Ja. Okay, 9 Paar ist krass.
Hardcourt, also ich habe, es ist tatsächlich jetzt auch in Hessen vermehrt Rebound Ace-Hallen und da ist mir letzte Woche eine auseinandergerissen, ja.
Mhm.
Ja, das ist tatsächlich eine höhere Belastung.
Wie viele Schläger hast du im Jahr bespannen lassen?
Hast du bespannen?
Oder bespannst du selbst oder bringst du sie zum
Bespannen? Nee, ich bespann selber.
Okay, wie viel hast du bespannen?
Das ist eine gute Frage.
Gehst du in jedes Match mit einem frischen Schläger?
Nee.
Okay.
Nee. Ist bei meiner Spielart mit, also der Trainer sagt immer, bei dir lohnt sich der Aufdruck, dass hier Wilson oder Dunlop draufsteht, weil wenn der Ball entgegenkommt, kann ich es lesen. Also ich habe eine halbe Umdrehungsspin und deshalb ist die Seitenbelastung nicht extrem hoch. Bei mir ist es dann nur, ich merke dann halt einfach, dass ich dann auf einmal unkontrollierter werde. Ich bespanne die so halt einmal die Woche.
Mhm.
Das heißt aber, dann habe ich aber auch schon 6 Matches innen dran. Also ich habe, glaube ich, 200 Meter Rollen verbraucht.
Okay.
Ja. Okay. Das geht ja noch. Ja.
Ja, 400 Meter. Also, ja. Ist schon okay.
Vielleicht noch so eine. Ja, so ein Blick auf den deutschen Tennisalltag, den du ja jetzt bis jetzt sozusagen nicht nur als Ehrenamt hast du nochmal einen Blick, jetzt hast du auch wirklich einen ganz tiefen Einblick nochmal in diese Turnierszene bekommen. Gibt es Probleme im deutschen Amateurtennis? Wenn du die, du hast ja eine große Anzahl Turnieren gespielt, hast du das Gefühl, dass es wenig Teilnehmer sind? Ist das, boomt das total?
Ich glaube, also da alleine an der Anzahl der Turniere, also es sind unfassbar viele Turniere und ich habe selten Turniere gesehen, die irgendwie abgesagt wurden. Man hat das ja auch bei unseren eigenen Turnieren gesehen, der Zulauf war sehr groß. Die Leute haben da wirklich viel Spaß an so einer Aktion, die haben ihre fixen 2 Spiele und fahren wieder. Ist eigentlich nicht mein Turnierformat. Also mein Turnierformat ist tatsächlich favorisiert immer noch ein ganz normales Baumsystem.
Ich würde so gerne mal ein Tagesturnier spielen. Also, dass es einfach mehr gibt in der für, keine Ahnung, LK2 bis was weiß ich was. Das
ist
leider nicht so viel.
Das ist richtig. In der Spielstärke spielen da kaum noch welche mit. Die machen dann tatsächlich eher diese Ranglistenturniere. Oder sie haben halt einfach nicht die LK, haben aber die Spielsteiger. Ja. Also da muss man spezieller gucken. Aber mein Favorit ist trotzdem noch ein Turnier mit einem Turniersieger. Also dann fühlst du dich auch als Sieger, wenn du das Ding halt gewinnst. Hier hast du 2 Matches gemacht. Das ist so ein bisschen der Unterschied, aber der Gros an Spielern mag das und von daher hat ja der Tennis alles richtig gemacht. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen weniger wurde dieses Jahr an Spielern. hängt eventuell mit der Einführung der Spielelizenz zusammen.
Ah, da habe ich eine E-Mail bekommen, es wurde verlängert. Ja. Muss ich wieder zahlen.
Ja.
Ich habe ein Turnier gespielt.
Ja, genau. das ist tatsächlich eventuell der Fall, dass so welche, die gesagt haben, Mensch, ich spiele mal die Stadtmeisterschaften mit oder ich spiele mal ein, zwei Turniere mit, dass die eventuell weggefallen sind.
Ja.
Das heißt, es hat sich wieder so diese Menge an Turnierspielen etwas reduziert. Insgesamt war es immer noch voll und gut besetzt. Und von daher, ich denke, momentan macht man alles richtig. Auch bei der Medenrunde, wir haben wieder mehr Mannschaften, mehr Spieler.
Ja.
Ich glaube, momentan macht man vieles richtig, aber nicht alles.
Okay. Ich habe jetzt mal vielleicht so zum Abschluss so eine kleine persönliche Reflexion noch von dir. Ich möchte mal also ein kleines Beispiel. Ich habe mal in der Uni-Zeit mit Joel, haben wir mal eine Mountainbike-Exkursion gemacht. Wir waren super schlecht vorbereitet. Und was ich daraus gelernt habe, war, mein sportliches Leben hat mir das einiges geholfen, muss ich wirklich sagen. Und zwar habe ich gelernt, wenn du glaubst, dass du nicht mehr kannst, dann kannst du noch ganz lange. Der Körper kann noch lange. Das war, was ich so mitgenommen habe.
Ja, weil wir haben nach irgendwie 2 Stunden am Berg, bergauf Krämpfe bekommen.
Richtig.
Aber das ging noch 4 Stunden weiter.
Richtig. Ja. Also wir hatten so, das war so mein Learning draus. Ich gesagt habe, so, da habe ich wirklich was gelernt. Mhm. Jetzt rückblickend auf deine Aktion. Kannst du schon sagen, weil du gemeint, du hast es ja noch nicht so richtig ganz verarbeitet, was hast du abseits vom Tennis über dich gelernt bei diesem Jahr? Hast du da was mitgenommen, wo du sagst, so, das ist was, was ich von mir selber vielleicht gar nicht gewusst habe?
Geht auch tatsächlich in das Körperliche rein. Also ganz ehrlich, wenn du 8 Matches gemacht hast und gehst ins 9. rein, stellt euch einfach nur mal rein theoretisch vor.
Ja.
Macht normal kein Mensch. Mhm. Und trotzdem, du stehst da, machst den ersten Aufschlag und sagst, geil, noch 12 Spiele. Und du musst über dich hinausgehen.
Mhm.
Du musst auch die Beine, ja, ich gebe nicht auf, ja, ich will auch nicht verlieren. Das heißt, ich renne nach jedem Ball und das ist körperliche Überwindung pur. Nicht in so einem Extremmaß jetzt wie jetzt ein Profi. Ich hatte die Woche tatsächlich ähnlich, wie ihr es gerade erzählt habt. Da ging es darum, dass auch jemand einen Berglauf gemacht hat und er konnte nicht mehr. Und der Trainer hat ihm gesagt, so, du bist im 5. Satz Grand Slam. Mhm. Ja, entweder bist du ein Champion oder nicht. Und er ist weitergelaufen, hat dann irgendwann gekotzt. Ja. Aber er hat sich überwunden. Und in kleinen Maße musste ich mich immer wieder tatsächlich nach ein paar Matchen überwinden und nochmal den letzten Meter gehen und nicht stehen bleiben und den Ball einfach reingehen lassen. Und das hat mir gezeigt, dass ich immer noch so dieser innerliche Kämpfer bin. Ja, ich bin ja tatsächlich mehr Kämpfer anstatt Techniker. Dieser Kampfwille ist noch drin. Mich kriegst du nicht zum Aufgeben. Also, das ist so.
Das Learning aus dem Jahr.
Genau, und das Learning ist, das ist noch drin.
Ja.
Brennt noch ein bisschen, ja.
Sehr gut.
Rückblickend auf das ganze Jahr, würdest du alles nochmal genauso machen oder wüsst du jetzt schon, was du anders machen würdest? Vielleicht die ganze Planung und so weiter.
Wäre jetzt witzig, wenn ich sagen würde, ich würde im Januar, also ich habe im Februar zum Beispiel nur 6 Spiele gemacht. Und wäre jetzt irgendwie wahnwitzig, wenn ich sagen würde, ich hätte im Januar schon angefangen und hätte dort mehr Spiele mehr reingehauen. Ist ja Quatsch. Dann hätte ich in 240er stehen, aber was soll's. Mhm. Ich hätte tatsächlich alles ähnlich gemacht. Und am Pfingsten hätte ich mir vielleicht 2 Spiele weniger aufgeschrieben. Aber ansonsten bereue ich nichts. Wie gesagt, kein Euro, keine Teilnahme. Hat Spaß gemacht. Ich war ja auch noch bei Events drumherum, ob das French Open waren oder Halle oder dann auch verschiedene Profiturniere, um mir auch dort das richtige Tennis anzuschauen. Das war schon spaßig und deswegen das Jahr war sehr gut.
Ja.
Okay, dann vielleicht auch eine letzte Frage, bevor wir dann auf unsere ganzen kleinen Formate noch eingehen.
Ja.
Wo endet Leidenschaft und wo beginnt Besessenheit?
Oh, endet das oder ist das gleichzusetzen? Also Leidenschaft, klar, das ist, man liebt den Schläger, ich putze meinen Schläger. Das ist so eine Leidenschaft, die so reingeboren ist und deswegen nimmt man das Ding auch immer wieder in die Hand. Bin ich besessen? Boah. Schlecht zu beantworten. Also könnte ich jetzt gar nicht so von außen gesehen sagen, das sind jetzt ganz viele. Die sagen, logisch ist er besessen und irre und weiß gar nicht mehr, was er tut. der läuft Amok. Tennis-Amok. Aber ich würde es tatsächlich als Leidenschaft bezeichnen. Mhm. Eine Leidenschaft, die dieses Jahr einfach mal Bock hatte, einen Rekord zu brechen. Welchen Rekord soll ich denn sonst brechen? Ja? Also ich hatte irgendwie gesagt, was kannst du im Tennis machen?
Ja, brechen. Aufschlaggeschwindigkeit wird schwierig.
Aufschlaggeschwindigkeit wird es nicht. Ja? der Ranglistenplatz wird es auch nicht. Wimbledon, ganz schwierig. Also, obwohl ich habe gehört, dass es ein ITF-Turnier in Wimbledon gibt, ja. Und dann habe ich gesagt, die Leidenschaft muss irgendein Ziel haben und dann war das gewesen, ja. Und ich habe es geschafft und bin stolz drauf.
Kannst du auch stolz drauf sein? Ja.
Ich glaube, früher haben wir uns, also ich auf jeden Fall immer, so mit als Jugendlicher oder mit Anfang 20, habe ich immer so ein bisschen die Senioren belächelt, die noch ITF-Turniere spielen und die ganze Welt reisen. Ja. Bis ich dann irgendwann mal ein bisschen länger drüber nachgedacht habe und dann festgestellt habe, eigentlich ist es ziemlich geil, weil die haben noch ein Hobby, die haben Bock drauf, die verreisen vielleicht mit ihrer Frau dorthin, spielen noch Tennis, machen das, was ihnen Spaß macht und haben da was. Und andere haben das vielleicht nicht mehr. Die hocken zu Hause, ärgern sich über Nachbar und haben eben nicht so ein Hobby. Deswegen, wir haben das ja auch das ganze Jahr mitverfolgt, auch sehr, sehr genau beobachtet, auch in der Gruppe hast du immer viele Bilder geschickt, viele Updates geschickt. Deswegen, ich fand die Aktion oder finde die super cool und glaube, alle negativen Stimmen da, das die kann ich nicht nachvollziehen. Also ich find's geil.
Menschliches Verhalten. Nee, ich glaube das auch. Also ich sehe die ja auf Tennisreisen, die ganzen Senioren und die haben da einen Riesenspaß. Die machen sich da, gerade so im April ist ja diese Woche in der Türkei mit der Weltmeisterschaft und so, das sind Tausende von Spieler und die treffen sich immer wieder da und die haben abends ihre Gala, die ziehen sich schick an, spielen ihr Turnier und die spielen auch im hohen Alter noch sehr gutes Tennis und ich wäre froh, oder das ist auch mein Ziel, in dem Alter genau den gleichen Spaß zu haben und mit meiner Frau dahin zu reisen und die Weltmeisterschaft 85er ist mir, ja.
Okay, das werden wir dann in dem Podcast 20 irgendwann, werden wir das dann auch nochmal dokumentieren. Genau. Ja, auf jeden Fall ein geiles Projekt, dass du jetzt kurz davor bist, abzuschließen. Du hast ja gesagt, du hast noch ein paar Matches vor dir und dann wirst du wahrscheinlich an die 230, hast du gesagt, ist das Ziel?
Genau, Silvester, letztes Spiel gegen Alexander Waske.
Können die gegen Alexander Waske, auch ein nicht gerade Unbekannter, dann können die Korken knallen.
Ja. Dann kann abends die Korken knallen und dann feiere ich vielleicht ein bisschen mehr, als ich das als bei 200 erwartet hatte.
Ja.
Glaube ja, das ist dann der Abschluss und dann war es das.
Ja. Bevor wir jetzt hier auch den Abschluss machen, weil wir haben ja, ich habe jetzt für euch beide was vorbereitet und zwar, und du hast auch was
ich
vorbereitet.
Auch,
du kamst ja auch vorbereitet, kommt hier rein mit Zetteln. Ja, ich denke mir so, was hat er denn da jetzt hier? Ja.
Ich als begeisterter Zuhörer weiß, was zu tun ist.
Sehr gut, genau. Also ich habe mich vorbereitet. Ich würde das ist unser Format, wer bin ich? Ja, und ich habe natürlich auch overrated, underrated. Mhm. Das hast du ja auch vorbereitet.
Natürlich.
Ja, da würde ich gerne gegen Joel gleich spielen, aber erstmal würde ich, dass ihr beide gegeneinander spielt.
Okay.
Gut. Würde ich jetzt mal vorschlagen, ich fange mal an mit
Wer bin ich?
Wer bin ich?
Okay. Ja. Gibt es da irgendeine Regel, dass wenn man, wenn ich irgendwann den Spieler errate und falsch liege, bin ich dann raus? Oder wie oft darf man?
Da haben wir noch keine Regeln gefunden, aber.
Nee, mach doch einfach durch, wie bisher. Okay. Und du machst mit Nico und ich spiele gleich gegen euch beide.
Ja. Nee, ich mache jetzt so gegen ihr beide.
Ah, okay.
Ihr beide erratet jetzt mal, wer das sein sollte. Ja. Ja? Okay, starten wir mal. Ich habe in meiner Karriere 16 Titel gewonnen.
Reden wir eigentlich von LK-Spielern oder Profispielern?
Das müsst ihr rausfinden. Okay. Ich glaube, jetzt mit dem nächsten Punkt wird es sich relativ schnell klären, weil ich habe in meiner Karriere 14 Millionen Dollar Preisgeld gewonnen. Okay. Das heißt, das kennt ihr eigentlich schon mal. Pino, du bist es nicht.
Ich habe 14 Millionen gezahlt, ja, genau.
Ich war in meiner Karriere insgesamt 7 Wochen die Nummer 1 in der Weltrangliste. Ich habe 2002 das French Open Finale und 2003 das US Open Finale verloren.
Marcelo Rios?
Nein, weil ich bin Rechtshänder und spiele eine beidhändige Rückhand. Ich bin 1980 geboren, dementsprechend aktuell 45 Jahre alt. Ich arbeite jetzt als Trainer.
Safin.
Nee. Ich arbeite jetzt als Trainer und habe auch meine eigene Academy. So, beim nächsten
müsste ich. Moratoglu ist es nicht.
Arbeitet er tatsächlich aktuell noch als Trainer?
Ja, ich würde mal sagen, sein Jobtitel ist Tennistrainer, ja, Coach. Ja. Sein Spitzname war Mosquito.
Ah, okay, dann wissen wir es. Ferrero.
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 Ja, Ferrero.
Deshalb fragte ich, ist er aktuell?
Ich hatte ihn auf dem Schirm, aber ich dachte, ja, er hätte die French Open gewonnen.
Nee, er hat 2003 die French Open gewonnen. Also 2002 hat er im Finale verloren und 2003 hat er im Finale auch die US Open verloren, aber 2003 hat er es gewonnen. Ja. Ich dachte, das wäre dann vielleicht zu leicht. Ich habe ihn jetzt extra genommen, weil, ohne das Fass jetzt aufmachen zu wollen, das ist jetzt unser nächstes Thema für die nächste Woche ist, er hat sich ja jetzt von seinem Trainer getrennt, umgekehrt, er hat sich von seinem Schüler Carlos Alcaraz getrennt und deswegen habe ich gedacht, das würde mal ganz gut passen.
Sehr gut, ja. Und ich glaube, das macht auch noch, wir müssen ein bisschen nochmal Zeit verstreichen lassen, weil so viele Gerüchte gerade rumgehen, müssen wir alles mal richtig einordnen, was da überhaupt los ist. Richtig,
genau. Ja, deshalb hatte ich auch gefragt, ist er aktuell noch Trainer?
Ja, ich dachte, das hätte sich dann sehr verraten, sein Jobtitel ist Tennistrainer. Ja, er war ein geiler Spieler.
Total geil.
Ich erinnere mich an seinen Spielstil, ich fand ihn immer total clean. Also ungewöhnlich vielleicht für einen Spanier, muss er sagen. Man hat ja in Spanier in der Zeit, jetzt mal so vor seine aktive Zeit, liegt jetzt auch schon 20 Jahre zurück. Also wir reden von 2003, seine größten Erfolge. Man denkt ja an Spanier immer an welche mit extremen Vorhandgriff und Schwung. Nur Vorhand spielen und keine Rückhand. Und er hatte halt eigentlich eher so dieses Mosquito, weil man hat gesagt, er sticht zu mit seinem Spiel. Er hatte eine total cleane Technik Vorhand und Rückhand und konnte auch noch sehr gut auf Hardcore spielen. Deswegen hat er auch US Open Finale gespielt. Damals, glaube ich, gegen Roddick war das verloren. Ich glaube, Roddick hatte damals den ersten Grand Slam geholt.
Er war total der geile Spieler.
Mega. Und hat sich immer ausgezeichnet und jetzt ja auch. Könnte ja vielleicht ein Grund sein, durch extreme Disziplin und dem Willen im Training alles unterzuordnen. Ja, ein geiler Spieler, der nach wie vor für Furore sorgt.
Also ist jetzt auch gerade spielerlos.
Pino.
Vielleicht.
Aber du hast ja einen Trainer.
Trainer für die ITF-Turniere.
Ja.
Travel Code.
Okay, ja, ich dachte, ich für Alcaraz. Also. wird mit dir spannend, wo beide hingehen. Ja,
wird spannend. Wir wollen das in der nächsten Folge. Ja. Jetzt hast du noch mal.
Ich kann auch, ja, genau.
Jetzt nehmen wir das mal mit. Wir können ein bisschen überziehen heute. Ihr habt ja alle nichts zu tun über die Feiertage. Deswegen.
Das heißt, Nico und ich jetzt gegeneinander.
Ich und Joel.
Genau. Ich überlege nur, ob ich euch einen Mann oder eine Frau reindrücken soll.
Du hast sogar die Auswahl hier.
Ja.
Wäre ich eher für einen Mann, weil bei einer
Frauentennis. Weil ihr keinen Plan habt vom Frauentennis.
Ich bin ein bisschen weniger gut unterwegs.
Okay. Ich fange ähnlich an wie du. Hat 18 ATP-Titel gewonnen.
Okay.
Und hat aber auch schon 2004 die Karriere beendet. Weltranglisten erster 1998.
Okay.
Hat 98 auch Monte Carlo im Einzel und Doppel gewonnen. Also auch noch ein guter Doppelspieler.
98 die Karriere beendet?
Nein, 98 Weltranglisten.
2004 erst. Beendet, ne?
2004
beendet. Genau.
Hat es beendet wegen chronischen Rückenproblemen.
Mario Ancic.
Nein. Hat Finale Australian Open gegen einen Tschechien-Spieler verloren, der bekannt war für seine Aufschlagspiele und später wegen Doping gesperrt wurde.
Okay, weiter.
Wenn ich den nächsten Punkt sage, wisst ihr es. Mal gucken, habe ich noch was anderes? Seine Rückhand galt als eine der elegantesten seiner Zeit. Einer der größten Rivalen.
David Nalbandian.
Nein. Einer seiner größten Rivalen war ein österreichischer Sandblatt-Spezialist.
Den weiß ich. Das müsste Thomas Muster sein.
Das ist der Österreicher, aber den Zuma. Ja. Und jetzt sage ich, dann wisst ihr es.
Okay.
Er ist der einzige Weltrangliste-Erste der ATP-Geschichte, der keinen Grand Slam keinen Davis Cup und keine olympische Medaille gewonnen hat.
Marcelo Rios?
Marcelo Rios.
Mhm, du hast ja vorhin schon gesagt.
Ne? Ja, weil es hatte sich einfach so geähnelt von der Zeit und Sings her, ja.
Ich war ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich erinnere mich, Mario Ancic, der Kroate,
ja,
auch ein richtig guter Tennisspieler. Ich glaube, er hat auch seine Karriere in dem ähnlichen Zeitraum beendet wegen Rückenproblemen.
Mhm. Ja. Und hat dann Jura studiert und ist Anwalt in Monte Carlo.
Genau, deswegen war ich ein bisschen durcheinander. Wer hat denn seine Karriere? Und ich war Rias, aber schönes Beispiel.
Ja. Ich hatte auch mal das Doppel mit reingenommen, weil ich gedacht habe, jetzt verwirre ich euch komplett.
Ja. Da denkt man natürlich direkt an irgendeinen so Riesen oder so. Ja.
Genau. Aber Rios fand ich tatsächlich ein geiler Spieler.
Ja.
Aber ich glaube, mega undiszipliniert.
Auf jeden Fall. Und ich, vielleicht jetzt viele der jüngeren Generation können sich gar nicht dran erinnern. Guck mal bei YouTube.
Ja.
Das würde ich mal sagen, gilt unter die Kategorie Pure Talent. Der Typ hatte ein Händchen.
Ja.
Vom allerfeinsten Linkshänder, der konnte alles, hatte auch diese legendäre eingesprungene Rückhand.
Absolut,
ja. Beidhändige Rückhand mit dem Knie nach oben immer, so seitlich gestanden. Also ein geiler Spieler, der ja in die Kategorie fällt, gab es letztens wieder, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, der Spieler, der talentierteste Spieler, der nie einen Grand Slam gewonnen hat.
Genau, Agassi hat es gesagt. Genau, okay. Er hat gesagt, er hätte der Beste aller Zeiten werden können, wenn Motivation und Einstellung konstant gewesen wären.
Ja. Genau, aber das ist auch wieder ein Thema für sich, das weiß man nicht, das ist ja wie bei Kyrgios.
Genau,
ja.
Wer weiß, wie diszipliniert sind, dann auf einmal treffen sie keine Kugel mehr.
Genau.
Vielleicht sollte es genauso sein.
Ja. Ich hatte mit Dustin Brown mal gesprochen, auch bei ihm. Ich glaube, wenn ein Trainer ihm gesagt hätte, du spielst jetzt normales Tennis, hätte er aufgehört.
Ja.
Dann wäre er auch wahrscheinlich gar nicht so erfolgreich gewesen.
Richtig, ne? Nein, hätte er aufgehört, hätte er gesagt, halt macht mir keinen Spaß, keinen Bock.
Ja.
Genau. Deswegen ist das immer wieder tatsächlich schwierig zu sagen.
Ja. Ja, vielen Dank, dass du das vorbereitet hast.
Ja.
Wir sind zeitlich schon sehr weit fortgeschritten. Deswegen würde ich zum Abschluss gerne euch beide nochmal, wir haben jetzt hier so auch eine andere Generation vielleicht hier, die mir gegenüber sitzt. Ja. Ich möchte mal gerne was wissen zu overrated, underrated. Und zwar haben wir ja Kategorien, würde mich einfach mal eure Meinung dazu interessieren zum Abschluss, ich habe mir nämlich so ein paar Begriffe aufgeschrieben.
Also immer nacheinander?
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Du darfst immer starten, Pino.
Ja. Pino, du darfst starten. Nick Kyrgios.
Das ist jetzt mit der Verbindung mit der Sabalenka schwer. Underrated tatsächlich.
Okay.
Weil, mit oder ohne?
Ja, kurzer ein Satz.
Kurzer Satz. Der kann Tennis. Ja. Ob er verrückt ist, ob er gestörte Sachen macht oder sonst was. Aber der kann Tennis und hat mich immer super unterhalten.
Mhm. Ich sag overrated, es stimmt zwar, dass da die Leute bestimmt viele Zuschauer wegen ihm einschalten und wollen ihn spielen sehen, aber es ist zu viel Trubel, zu viel wird geredet für zu wenig, was bei Raum gekommen ist.
Okay. Nächster Punkt ist die aktuell ja laufen, die Next Gen ATP Finals.
Underrated. Hat für mich eine zu kleine Aufmerksamkeit, weil es sind gute Spieler, das sind auch gute Nachwuchsspieler. Ich habe diesen Blocks jetzt das erste Mal gesehen, der spielt ein richtig gutes Tennis.
Ja.
Es hätte ja Mensik und Fonseca auch noch rein theoretisch mitspielen können. Sollte man mehr Beachtung schenken.
Okay.
Sehe ich auch so, underrated, ist eine super Sache für die jungen Spieler. Wir gucken es uns an, wir sehen die Nachwuchsleute, die sich dann etablieren. Ich glaube, es war ein richtig guter Move von der ATP, das einzuführen.
Komplette anderes Thema. Grundsätzlich das Material der Tennisschläger.
Ich hatte mir auch für Joel eigentlich nochmal speziell aufgeschrieben, was ist mit neuen Tennisschlägern. Underrated ist für mich ein wichtiges Thema. Ich finde, dass man Material Chancen geben soll und ich bin immer noch nach dem goldenen Gral oder dem heiligen Gral am Suchen, der mein Tennisspiel auch in dieser Weise verbessert. Daher
underrated.
Ja, underrated.
Okay.
Also ihr würdet sich ja denken, ich sage jetzt overrated, weil ich seit 2009 den gleichen Schläger spiele, aber es ist underrated, weil ich habe halt ein Modell gefunden, was einfach ideal zu mir passt. Und es ist ja ausgewogene Schläge und genauso will ich ihn haben. Von daher ist das Material super wichtig. Man muss halt nur eben sein Material finden und sollte vielleicht nicht auf jeden Hype aufspringen und das immer wechseln.
Okay. So sehe ich das. Vielleicht sollte man es aber dennoch mal suchen.
Ja.
Wenn man es schon gefunden hat.
Okay. Coaching bei den Medienspielen. Das ist ja die einzige Möglichkeit, sage ich mal, wo man das jetzt mal hat, dass man mal gecoacht werden kann im Amateurbereich.
Ja, mittlerweile ja nicht. Mittlerweile gibt es ja auch tatsächlich bei Turnieren, Coaching erlaubt ist. Ich hatte das gerade jetzt bei den hessischen Meisterschaften, da gibt es eine Coaching-Zone. Mhm.
Also so wie bei den ATP-Turnieren?
Ja, geil. Absolut. Okay. Ja, die kriegen dann tatsächlich auch einen Platz zugewiesen. Und wenn die dann auf der Seite sind, dürfen die coachen.
Okay. Also Medienspiel-Coaching.
Nee, bin ich kein großer Freund davon. Also overrated.
Ja.
Weil viele meinen es auf der Bank gut. Ich mache das mir im Kopf aus. Also ich habe einen Plan. Ich denke, dass auch so in Ordnung ist. Wenn ich dann höre, greif mir an oder spiel hoch auf die Rückhand, dann werde ich wahnsinnig. Mhm. Deshalb ist es für mich nichts, für viele andere schon.
Okay.
Ich sage underrated. Ich selbst mag es jetzt zwar auch nicht, wenn einer auf meiner Bank sitzt und mich permanent volllabert. Das kommt vielleicht ein bisschen auf die Dosierung an, aber ich glaube, grundsätzlich ist es einfach gut, wenn man von außen manchmal einfach eingreifen kann und dem Spieler was sagen kann, was man vielleicht sieht. Das kann, glaube ich, schon mal helfen, als dann nach dem Match zu sagen, ach, hättest du mal das und das gemacht.
Okay. Thema Matchpraxis. Damit meine ich, um gut vorbereitet zu sein, auf ein gutes Turnier vorbereitet zu sein, brauche ich viel Matchpraxis. Das ist damit gemeint. Also Matchpraxis.
Underrated, muss ich sagen.
Wollte ich sagen, wenn ich jetzt mal jemanden frage, dann dich.
Ja. Wen soll ich, was soll ich der andere sagen? Nee, ich denke, es würden vielen Spieler gut tun, ein paar Matches mehr zu machen, auch gegen schlechtere. Mhm. Ich glaube, es ist auch mal wichtig, sein Spiel durchzuziehen oder auch was auszuprobieren und nicht im Training, wo ich eine freie Hand habe, einen freien Arm, wo das Ding einfach läuft und es gut ist. Im Match sieht das anders aus und ich kann jedem nur empfehlen, das müssen keine 200 sein, aber ein paar Matches mehr, um auf dieser Basis zu trainieren und zu agieren, wäre wichtig.
Ich sage auch underrated, auch wenn man es vielleicht mit der Zeit ja nicht schafft, vor den Medienspielen Turniere zu spielen, dann lass es Trainingsmatches sein. Häufig ist es so, nach den 5, 6, 7 Medienspielen kommen die Leute langsam rein, dann ist die Saison rum. Deswegen einfach vorher ein paar Matches spielen und dann läuft die Saison auch deutlich besser.
Okay. Letzter Punkt, wieder ein ganz anderes Thema, sind im Profibereich, egal Damen oder Frauen, Exhibition-Turniere, also Showmatches.
Overrated. Es ist ja immer so die Diskussion, es wird über einen vollen Turnierplan geredet, es wird über hohe Belastungen geredet und dann sehe ich irgendwelche 26 Kings-Turnier mit 7 Millionen oder 20 Millionen Preisgeld. Und das ist für mich, dann sollen sie ruhig sein. Ja, also dann muss ich wegen Belastung oder sonst nichts sagen. Und ich gucke mir es auch tatsächlich nicht so gern an, weil ich hatte den Zverev gesehen, das war so ein Durchlaufen und das hat gar keinen Spaß gemacht zuzugucken. Mhm. Da ging es um nichts. Hat keinen Spaß gemacht.
Ich sage underrated. Ich glaube, man muss es unterscheiden zwischen einer Belastung bei einem Turnier, die ganz anders ist, als eine Belastung bei einem Showmatch, wo es um Spaß geht, wo die einfach ein bisschen rumzocken können. Das ist eine ganz andere Belastung. Deswegen dieses Thema mit diesem, der Turnierkalender ist eh schon voll und dann zusätzliche Exhibitions. Das sehe ich ein bisschen anders. Und ich glaube auch, dass es einfach gut ist, dass Exhibitions stattfinden an Orten, wo sonst keine Tennisturniere sind, dass Leute das einfach mal zu sehen bekommen. Können dann mal, ich weiß noch, Federer, was ich gegen Nadal irgendwo in einem Stadion mit 50.000 Leuten, die vielleicht sonst kein Tennis sehen können. Ich glaube, Federer hatte mal eine Südafrika-Tour oder so gemacht. Ist dann, glaube ich, schon eine gute Sache, das Tennis ein bisschen populärer zu machen.
Ja, okay. Das war's. Overrated, underrated. Und das war's auch jetzt heute mit unserem Podcast. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bedanken, Pino, dass du gekommen bist, dass du die Zeit genommen hast, weil, wie wir ja festgestellt haben, ist das bei dir ein...
Ja, in der Zeit hätte ich zwei Spiele machen können.
Ich wollte gerade sagen, in der Zeit hätte ich zwei Matches machen können. Ja, die stellt ja auch nachher in Rechnung.
Also wir tragen die jetzt einfach ein, oder? Weil bei dir sind ja eh viele Matches.
Ja. Also, das ist ja eh getückt, also von daher, klar.
Nein, also vielen Dank, dass du da warst. Wir wünschen dir für die letzten 11, 12 Tage, die jetzt noch sind und deine letzten 7 Matches, wenn ich richtig gerechnet habe, die du noch vor dir hast.
Genau.
Viel Erfolg, dass du vor allem einfach gesund bleibst. Und du hast ja auch erzählt, du willst ja ein Buch schreiben. in welcher Form, oder du bist gerade dabei, du das auch dann immer veröffentlicht. Also da könnt ihr alles auch nochmal nachlesen, wie ich so, ich durfte schon mal einen kleinen Blick reinwerfen, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist dann schon sehr detailliert auch, wie du das alles beschreibst, monatsweise mit allen Ups und Downs und schönen Geschichten dazu, dass man das Ganze nochmal nachverfolgen kann. Aber an der Stelle nochmal vielen Dank und viel Erfolg und wer weiß, was 2026 bei dir kommt für eine nächste Challenge. Mach's gut.
Danke euch, bis bald.